SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Ein Präsident, der stottert, strauchelt, alt und fahrig wirkt. Beim ersten Fernsehduell im US-Wahlkampf zwischen Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump bot der Präsident eine erschreckende Vorstellung. Nina Barth berichtet.
Schon in den ersten Minuten passiert das, was Republikaner gehofft haben dürften. Biden verhaspelt sich, gerät ins Stocken. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sagt er, es sei gelungen, Medicare, das ist Teil des US-Gesundheitssystems, zu besiegen. Er meinte vermutlich Covid. Biden verspricht sich vor allem zu Beginn des Duells öfter. Trump streut genüsslich Salz in die Wunde. Er habe keine Ahnung, was Biden im letzten Satz gesagt habe. Vermutlich wisse der es selbst nicht.
Donald Trump dagegen nützte genüsslich die Schwäche von Biden, antwortete so gut wie nie auf die Fragen der Moderatoren und gab eine Lügensalbe nach der anderen ab, wie Korrespondentin Isabel Karras berichtet.
Also Trump konnte wirklich erzählen, was er wollte. Unter anderem einen Satz, den wir von ihm schon seit Wochen und Monaten immer wieder bei seinen Wahlkampfveranstaltungen hören, dass Biden Millionen von Migranten und Migrantinnen aus Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten ins Land gelassen hätte. Für den Vorwurf gibt es keine Belege, aber das Thema Einwanderung und Grenze, das hat Trump eigentlich in fast jeden Gesprächsblock versucht einzubauen.
Trotz der Lügen ging Trump als klarer Sieger aus dem Duell hervor. Einfach deshalb, weil Biden ihm wenig entgegensetzen konnte. Kommunikationsberater Peter Motler sagte dazu heute Morgen in SWR aktuell.
Ich muss leider sagen, ich habe ja auch das letzte Duell 2020 verfolgt und mein Eindruck ist, dass Biden deutlich schwächer war als 2020. Man konnte das ja auf einem sogenannten Split Screen sehen, also immer nur die Oberkörper von Biden. Und da hat Biden schon in der ersten Hälfte dieses Duells einen deutlich schwächeren Eindruck gemacht. Also er hat eine Mimik gehabt, die hat manchmal ein bisschen eingefroren gewirkt, ein bisschen hilflos, während Trump nichts dergleichen hatte. Und man hat es ja jetzt auch an diesem Einspieler gehört, Biden redet merkwürdig leise und er verschluckt die Wörter auch. Und das macht natürlich einen ganz, ganz miesen Eindruck.
Es hat sich also bestätigt, was viele in den USA schon seit langem befürchten. Joe Biden ist mit seinen 81 Jahren zu alt für den Job. Die Demokraten haben damit nun ein echtes Problem, meint Christian Hacke, Politikwissenschaftler und emeritierter Professor an der Uni Bonn. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk.
Jetzt sind sie natürlich gelähmt, sie sind enttäuscht. Sie sind in Schockstarre. Und was passiert? Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, es geht so weiter. Biden bleibt der Präsidentschaftskandidat. Da würde ich fast befürchten, dass das das sichere Aus sein könnte für die Demokraten. Die zweite Möglichkeit ist die, und das hat mich überrascht, muss ich sagen. Ich habe von der Vizepräsidentin bisher offen gestanden nicht so viel gehalten. Aber sie hat hier in ihrer Stellungnahme nach dem Versagen des Präsidenten, also couragiert und an seiner Seite, muss ich sagen, ihn sozusagen freigeschossen, hätte ich beinahe gesagt. Also hat sie einen starken Auftritt gehabt. Also die zweite Möglichkeit wäre, dass die Demokraten sagen, also dann stellen wir jetzt auf dem Wahlparteitag Kamala Harris. Und die dritte Möglichkeit wäre natürlich, und dann kommt eine Kandidatin ins Spiel, die ich schon seit vielen Jahren als die stärkste im demokratischen Lager gesehen habe, das ist Gretchen Whitmer. Und damit wäre grundsätzlich die dritte Möglichkeit offen, dass die Demokraten sagen, nein, wir müssen jemand ganz neu aufstellen. Und ich würde nicht ausschließen, dass das passiert.
Von den USA zur EU. In Brüssel findet da seit gestern der erste Gipfel nach den Europawahlen statt. Und da geht es unter anderem um die künftigen Top-Jobs. Früher als erwartet hat sich das Gremium der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten, der Europäische Rat, geeinigt. Jakob Mayer berichtet.
Sie ernannten erwartungsgemäß Portugals Ex-Ministerpräsident Antonio Costa zum künftigen EU-Ratspräsidenten, wählten die estnische Regierungschefin Kaja Kallas als nächste EU-Außenbeauftragte und schlugen Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Kommissionschefin vor. Die muss jetzt vom EU-Parlament gewählt werden. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war nicht in Vorabsprachen über das Personalpaket eingebunden und stimmte ihm nicht zu. Gestern hat die EU in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky Sicherheitsgarantien für das Land unterzeichnet. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach nach Abschluss des Gipfels von einem Zeichen der Ermutigung und einem Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass die EU in ihrer Unterstützung für Kiew nicht nachlassen werde.
Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat die Nominierungen des EU-Rates für die Spitzenposten im Parlament als ein starkes Zeichen bewertet. Dass von der Leyen als EU-Kommissionschefin weitermachen soll, zeige, dass die Menschen Stabilität suchten, sagte Weber in SWR aktuell heute Morgen.
Es ist ein gutes Zeichen, dass auch die Demokratie siegt, weil Ursula von der Leyen ja auch Spitzenkandidatin war. Sie wurde vor der Wahl nominiert. Die Wähler wussten, wie anschließend dann die Positionierung vorgeht. Und nachdem 180 Millionen Menschen bei der Europawahl abgestimmt haben, die zweitgrößte Demokratie nach Indien, ist es jetzt ein starkes Signal, dass die Spitzenkandidatin der gewinnenden Partei auch vorgeschlagen wird.
Von der Europäischen Union zur Europa-Fußballmeisterschaft. Für die deutsche Elf geht's heute nach Dortmund. Da findet morgen das Achtelfinale gegen Dänemark statt. Was bis dahin noch ansteht, berichtet SWR-Reporterin Ingrid Zimmer.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining im Hauptquartier in Herzogenaurach absolviert. Ein paar Minuten davon waren öffentlich. Antonio Rüdiger war dabei. Er hat mit Kapitän Ilkay Gündoğan, Jamal Musiala und Jonathan Tah ein paar Bälle gespielt und sich mit den anderen aufgewärmt. Es entscheidet sich erst morgen, kurz vor dem Spiel, ob er eingesetzt werden kann.
Fokus Südwest.
Noch immer ist die Trauer und das Entsetzen über die tödliche Messerattacke in Mannheim groß. Der 29-jährige Polizeibeamte Ruven Lauer war von einem mutmaßlich islamistischen Attentäter aus Afghanistan niedergestochen worden. Vor 2 Wochen gab es bereits eine öffentliche Trauerfeier in Mannheim mit vielen Vertretern aus der Politik. Nun wollen auch Menschen aus Afghanistan heute Abend in Heidelberg ihre Trauer ausdrücken. Matthias Wiest berichtet.
Initiiert wurde die Gedenkfeier in Heidelberg von afghanischen Geflüchteten und dem örtlichen Asylarbeitskreis. Die Afghanen wollen nach eigenen Angaben ihre Trauer darüber ausdrücken, dass ein Landsmann von ihnen die Tat begangen hat. Viele schämten sich dafür. Der schreckliche Tod des jungen Polizisten in Mannheim habe alle erschüttert und verunsichert, auch weil sie sich kaum noch trauten zu sagen, woher sie kommen, aus Angst unter Generalverdacht gestellt zu werden. Die Debatte über mögliche Abschiebungen nach Afghanistan mache ihnen Angst.
Wie kann der öffentliche Verkehr in der Bodenseeregion verbessert werden, gerade auch mit Verbindungen in die Schweiz und nach Österreich? Darüber diskutiert eine Delegation der Internationalen Bodenseekonferenz heute in Berlin mit Vertretern von Bahn- und Verkehrsministerium. Martin Hattenberger berichtet.
Bei dem Treffen geht es vor allem um grenzüberschreitende Verkehrsthemen. Die Politiker aus der 4-Länder-Region wollen etwa erfahren, wie es sein könne, dass die Gäubahnstrecke von Zürich nach Stuttgart ab kommendem Jahr wegen Stuttgart 21 in einem Stuttgarter Vorortbahnhof ende, so die Internationale Bodenseekonferenz. Es fehle bislang eine institutionalisierende Plattform für den Austausch zwischen den Ländern für die Themen in der Bodenseeregion. Diese würden oft in Berlin nicht ausreichend wahrgenommen. Das soll der Austausch künftig ändern.
In Rheinstetten beginnt heute das Tiny House Festival, Europas größte Messe für Kleinwohnformen jeglicher Art. Immer beliebter werden Tiny Häuser für Senioren. Es gibt sogar bereits spezielle Mini-Dörfer mit Mini-Häusern für Senioren. Für den Wohncoach Bernhard Balders liegen die Vorteile für ältere Menschen auf der Hand. Er sagte in SWR aktuell:
Zum einen hat es den Vorteil, dass es finanziell viel günstiger ist als im Alter nochmal eine neue Wohnung zu kaufen oder zu mieten. Und es geht vor allem auch um das Thema Selbstbestimmung. Die Aussicht, im Grunde tun und lassen zu können, was man möchte. Vor allem, was auch soziale Kontakte angeht. Nicht alleine zu sein, aber auch nicht auf Gedeih und Verderben mit anderen in nächster Nähe zu wohnen. Und der Bezug zur Natur.
Und sonst so?
In den letzten Tagen haben wir ja nun endlich das Gefühl, im Sommer angekommen zu sein. Klar, dass Eisdielen proppenvoll sind. Bis zu 200 Kilo Eis verkauft so eine Eisdiele an einem heißen Sommertag. Das können bis zu 3000 Kugeln sein. Auch in dieser Saison gibt es wieder sehr exotische Sorten. Vom Pepsi-Eis bis zur Cuba Libre-Mischung. Vom Anti-Wespen-Eis ohne Zucker bis zum schwangeren Eis. Das ist dann Gurke mit Nutella. Und bei einer Eisdiele in Urbach im Remstal ist das Weißbiereis der totale Renner. Schmeckt halt ein bisschen ähnlich wie ein gut gekühltes Bier. Ist auch ähnlich viel Alkohol drin. Es gab auch mal eine Versuchsreihe mit Maultascheneis. Das war allerdings ein richtiger Flop.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.